Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem ganz spannenden Thema, aber bevor es an das Thema geht, ja, warum Spiritualität wirklich verkörpert gehört und gar nicht so ist, wie du es dir denkst. Genau mit diesem Thema spreche ich heute mit Verena. Und Verena hat einen ja, mehr als großen Background, würde ich es mal sagen, was die körperliche Ebene, die Leistungssportkomponente angeht, aber trotzdem auch eine Affinität für spirituelle Arbeit und wie das Ganze ja Hand in Hand gehen kann. Darüber wollen wir heute sprechen und vor allem auch, was es bedeutet, wirklich spirituell zu arbeiten und warum das gar nicht so ausschaut, wie es ganz viele, die so ein bisschen Glaube davor haben und dem nicht so ganz trauen, weil sie denken, da muss man irgendwelche abgefahrenen Rituale machen oder man verliert dann irgendwie seinen Verstand, dass da eigentlich was ganz anderes dahinter steckt. Genau da wollen wir heute drüber sprechen und deswegen schön, dass du da bist, liebe Verena. Sag gerne ein bisschen was zu dir, hol uns ab, wieso dein Weg auch in die Spiritualität gelaufen ist und ja, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einleitung, lieber Tobi, und auch ein herzliches Willkommen von mir. Ja, wie Tobi schon gesagt hat, ist bei mir auch die Verbindung zwischen Sport und Spiritualität gegeben. Früher sehr viel Leistungssport gemacht und gar nicht so sehr die Spiritualität gelebt. In den letzten Jahren den Fokus viel mehr auf die Spiritualität gelegt und habe jetzt insbesondere in den letzten Tagen und Wochen wieder spüren dürfen, wie wichtig es ist, die sportliche, die körperliche Komponente mit reinzunehmen und da wirklich auch den Flow mit aufzunehmen. Total wichtig.
Und wenn wir so über die Themen sprechen, wir sprechen von Spiritualität, was heißt das denn überhaupt für dich, wenn ich dich jetzt von der Wortdefinition, was heißt Spiritualität leben für dich?
Also gerade bei dem Thema oder bei dem Wort Spiritualität scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Viele sagen auch inzwischen, boah, voll abgegriffen. Das spiegelt überhaupt nicht das, was ich will, weil es sehr viel Mainstream geworden ist. Auch das Thema Aura ist, also auch bei den Jugendlichen, ein Wort, was gang und gäbe ist. Also es spiegelt eigentlich gar nicht mehr genau das, was wir damit ausdrücken wollen. Es ist vielmehr die energetische und die Frequenzarbeit, die das Ganze eigentlich besser beschreibt als die Spiritualität. Und wenn ich Frequenzarbeit meine, dann meine ich, es ist, alles ist eine Art Energie und Frequenz. Und darum geht es, mit Bewusstsein die Dinge wahrzunehmen und an den Dingen zu wirken, zu unterstützen, einen ganz bewussten Blick darauf zu haben, warum tue ich was und mit welchem Bewusstsein führe ich die Dinge aus?
Du sagst ja was, ja. Es ist Energie, es ist Bewusstsein. Ja. Und dann haben wir natürlich die Frage, was ist denn Bewusstsein? Und viele Menschen sprechen über diese Themen, über diese Worte, aber wissen und ja, wissen ist auch das falsche Wort, sondern haben so die große Herausforderung, gar nicht zu fühlen, was steckt denn da dahinter. Und ich beschreibe Bewusstsein beispielsweise gerne so: Du wohnst dein Leben lang in einem Haus, das hat ein Fenster. Und sobald sich dein Bewusstsein erweitert, naja, merkst du, dass dieses Haus noch einen zweiten Raum hat und dieser Raum hat auf einmal drei große Fenster. Und durch diese Fenster kannst du die Welt wahrnehmen, kannst du wahrnehmen, was da ist. Und vorher hat das alles auch schon existiert, aber dein Bewusstsein war noch nicht so weit, dass du das bewusst wahrnehmen kannst. Und so ist es auch bei uns. Im Laufe des Lebens erweitert sich das Bewusstsein. Es muss nicht, es kann. Ja, durch unser Zutun, durch unsere Entwicklung, indem wir Dinge, Glaubensmuster, Lebensthemen auch loslassen. Und wenn wir da das Wort Spiritualität drüber setzen, alles ist spirituell, weil das Wort Spirit übersetzt aus dem Griechischen steht für den Geist, das Leben. Ja, und du kennst bestimmt, wenn man es mal auf einer Beerdigung erlebt hat und man hat sich diesen Mensch, der im Sarg liegt, nochmal angeguckt, dann ist es eine körperliche Hülle. Und was fehlt, ist der Spirit. Ist der Geist, ist das Leben, was diesem Menschen innegewohnt hat. Und so ist es auch mit allem, mit jeder Pflanze, mit jedem Gegenstand, irgendwo ist da eine Energie drin, wie du es auch gesagt hast. Und ich glaube, da dürfen wir uns in der jetzigen Zeit zurückerinnern, ja, dass alles eine Form von Spiritualität ist, aber die Spiritualität, wie sie vermarktet wird, oftmals eine Flucht und ein Kompensationsmuster ist, um mich mit alles muss Licht und Liebe und im Flow sein zu tarnen, um nicht wirklich in die Verkörperung zu gehen. Denn nur Verkörperung der Spiritualität, sprich des Spirits, das ist wirklich, was eine Veränderung auch bringt hier auf der Welt. Wenn wir nur da sitzen, meditieren und hoffen, dass sich was verändert, wird sich aber nichts verändern. Und das ist eben das Schöne, ja, wo du auch sagst, und da kommen wir jetzt auch zu deinem Background als Leistungssportlerin, ob du willst oder nicht, es gab Trainingseinheiten, es gab Wettkämpfe. Und gerade weil ich das machen musste, weil es terminiert war, weil ich ein Gefäß, eine Orientierung hatte, ich dort mich wirklich entfalten. Und nimm uns mal mit, wie sah denn früher in deiner Hauptleistungssportzeit so eine Woche aus? Wie hast du trainiert? Was hast du gemacht? Dass man auch da mal ein Gefühl für bekommt.
Gerne. Also fünf bis sechs Tage in der Woche standen wirklich Trainingseinheiten auf dem Plan. Unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Dauer auch. Und meist war es so, dass ich wirklich vor der Schule die erste Einheit schon gemacht habe. Das war dann wirklich ein lockerer Lauf und ein bisschen Armkraft. Gerade bei mir im Langlauf ist halt der Oberkörper, Stockschub ganz entscheidend. Also Oberkörperkraft wichtig. Dann Alltag in der Schule, Hausaufgaben. Und dann kam meist die lange Einheit, sagen wir mal 2 Stunden Joggen oder 2 Stunden meinem Bereich Rollski. Heißt es, also im Prinzip Simulation im Sommer auf Alulatten mit Rollen. Ja, und je nachdem, wie der Tag so verlief, bin ich dann abends mit dem Rad nochmal ins Fitnessstudio gefahren und habe noch ein bisschen Krafttraining gemacht. Und dann waren das wirklich also 3 bis 4 Tage in der Woche und Samstag und Sonntag waren immer die langen Einheiten. Das heißt, dann haben wir uns in der großen Trainingsgruppe getroffen und haben dann meistens 2-mal am Tag trainiert, also Samstagvormittag, Samstagnachmittag nochmal eine kürzere, vielleicht eine schnellere Einheit und Sonntag dann wirklich eine lange Einheit über 2 bis 3 Stunden.
Sich das mal anschaut, manche Leute sagen so, ich gehe 1 Stunde ins Fitnessstudio und das war schon intensiv und du hast da natürlich, ne, das auch über Jahre aufgebaut, aber teilweise das 10-fache gemacht, ja, in der Woche. Und wenn du schaust, viele Menschen, die wollen in der jetzigen Zeit, dass sich was verändert, aber sie hoffen drauf, dass irgendwas im Außen passiert und übernehmen nicht wirklich die Verantwortung dafür. Und wenn du das auf das Sportliche runterbrichst, ja, wo kannst du Parallelen ziehen? Was heißt es zu manifestieren, dass sich etwas, Manifestation heißt für mich, dass sich etwas offenbart? Was sind so die Komponenten, die du aus dem Leistungssport auch da in das Leben mitnehmen kannst?
Ja, Disziplin ist in dem Fall wirklich das halbe Leben. Es funktioniert nicht anders. Das tägliche Training und Üben, den Körper auf etwas vorzubereiten, ist absolut entscheidend. Und da können wir wirklich den Switch machen für heute in den Alltag zu sagen, wenn ich nicht regelmäßig, sagen wir, meditiere oder mich in einen State bringe, der bewussten Wahrnehmung, dann kann ich das auch im Alltag, in schwierigen Situationen nicht anwenden. Der Körper funktioniert nur so weit, inwieweit ich ihn auf die Situation vorbereitet habe. Und deswegen ist es super wichtig, regelmäßig zu meditieren, seine Bewusstsein zu schulen, rauszugehen in den Wald und da auch wirklich mal sich ein bisschen abzuschotten von all den Einflüssen, die wir im Alltag haben und da zurückzukehren zu sich. Dann in stressigen Momenten das abrufen zu können, dieses Gefühl, dass ich im Wald habe, in Stille bei mir zu sein, in meiner Energie und Frequenz zu sein und zu bleiben, wenn vielleicht im äußeren Umfeld Chaos ausbricht oder mich Situationen erwarten, die ich mir nicht gewünscht habe.
Ja, da gibt es einen schönen Begriff, der nennt sich Antifragilität. Das bedeutet, du gibst immer wieder einen leichten Stimulus und statt dass es zusammenbricht, wird es dadurch stabiler, das System. Und wenn ich jetzt so drauf schaue, was du erzählt hast, ja, du hast Stimuli, du hast Reize durch Training. Ja, und Training ist ja nichts anderes. Ich stimuliere das System, dass es stabiler, stärker, schneller wird, um der Wettkampfsituation darauf zugreifen zu können. So, nur ist die große Frage, was sind die Wettkampfsituationen der Menschen heutzutage? Du hattest die früher durch die Wettkämpfe, die terminiert waren. Ja, am 28.19. da hast du einen Wettkampf. Und bis dahin, ja, ist Training angesagt. Und das fällt oft weg, ja, dass wir merken, wir entziehen uns dem Wettkampf, weil es heißt, alle sind gleich und es wird ja auch diskutiert in der Schule, ja, ob beispielsweise die Bundesjugendspiele abgeschafft werden, dass der Mensch, der Wert nicht mehr über Leistung definiert wird. Ich sehe die Ansätze, aber es ist oftmals, dass das in eine ganz andere Richtung geht. Wie siehst du das, ja, dass so das Wettkampforientierte komplett abgenommen wird?
Ich sehe das tatsächlich genau wie du. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr uns betteln dürfen, weil wir orientieren uns an anderen Menschen. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, aufzuzeigen, wer ist schlechter, sondern es geht darum, wirklich das Beste aus sich herauszuholen und dann zu gucken oder in der Gemeinschaft zu trainieren, zu üben, die Praxis auszuüben. Und in der Gemeinschaft kommen die besten Ideen. Wir schaffen Synergien, wir erarbeiten gemeinsam Lösungen und eine gemeinschaftliche Lösung ist immer besser, als wenn einer alleine loszieht. Und so, es ist auch überhaupt nicht verkehrt, sich zu betteln. Das natürlich nicht bis aufs Blut, nicht um den anderen zu diffamieren, sondern einfach um das Beste herauszuholen. Und um das zu übertragen auf den heutigen Alltag, es ist halt so, ich habe jetzt keinen Wettkampf mehr, aber ich habe eine Deadline, die ich einhalten muss. Und da gerate ich aus, also in der Regel immer unter Druck. Und dem Druck standzuhalten, diese Antifragilität zu entwickeln, wie du es sagst, es ist einfach wichtig, dass wir uns einfach zwischendurch immer wieder in solche Situationen bringen, um dann auch eine Bestleistung, eine Höchstleistung zu bringen und nicht daran zerbrechen, weil das Nervensystem dem nicht standhalten kann.
Jetzt sind wir in einem Zeitalter, auch astrologisch gesehen, was das Wassermann-Zeitalter heißt. Und was da natürlich viel mehr hervorkommt, ist die geistige, die mentale Komponente, dass viel Druck, Stress und Herausforderungen nicht mehr, sag ich mal, materiell ist, dass wir sagen, wir müssen jetzt hart körperlich arbeiten oder sonst was, sondern sehr, sehr viele Belastungen werden emotional, energetisch oder mental. Und wie würdest du das jetzt auf diesen Bereich übertragen, ja, dass du sagst, okay, eine Form von Training, die aber jetzt nicht mein Körperbewusstsein alleine stärkt. Ja, Beispiel dafür ist, ich will jetzt beim Langlauf eine gute Zeit machen, also trainiere ich mein Herz-Kreislauf-System und trainiere mein muskuläres System, Bänder, Sehnen, Faszien, Muskeln, sondern du merkst, okay, der Wettkampf, der findet gerade woanders statt, auf einer anderen Ebene. Und jetzt switchen wir von der körperlichen Ebene in die mental- und energetische. Und wie würde da so ein Training deiner Ansicht nach aussehen, um sich auch dort, ja, antifragil aufzustellen?
Aus meiner Sicht ist es dabei sehr wichtig, sich fokussieren zu können. Reize von außen zu minimieren. Und da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass ich bei mir bleibe, dass ich all das, was vielleicht so subtil auf mich einwirkt, ausschalte, dem aus dem Weg gehe. Also ich könnte natürlich genauso mit Frequenzen arbeiten, mit Musik arbeiten, mit ätherischen Ölen arbeiten und so eine Routine mir im Alltag aufbauen, die ich dann anwende, wenn ich merke, jetzt wird der Stress zu hoch, jetzt wird der Druck zu hoch. Ich komme aus meiner gewohnten Frequenz raus, bin nicht mehr in der Lage, mich zu fokussieren, bei mir zu bleiben, sondern bin zu sehr im Außen, habe ich natürlich dann die Möglichkeiten, ja, mich damit wieder zu fokussieren, zurückzuholen.
Also, dass diese Dinge wie ätherische Öle, Frequenzen hören, vielleicht auch Atemtechniken, gar nicht nur so eine esoterische oder spirituelle Branche bedient, sondern gerade auch für die Menschen ganz wichtig ist, die eine gewisse Performance bringen wollen. Wie war das denn früher? Hattet ihr auch so mentale Techniken beim Sport, die euch beigebracht wurden, oder war es rein über die körperliche Ebene?
Ja, genau, das ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Ich weiß, wenn wir zum Wettkampf gefahren sind, wir hatten ja immer ein Sportbus, also alle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Start gehen mussten, sind gemeinsam zum Stadion gefahren, und wir haben immer dieselbe Musik gehört. Wir haben immer motivierende Musik gehört. Das war der erste Step. Beziehungsweise davor kann man nochmal sagen, jeder hat ein Kleidungsstück, was ein Glück bringt. Der eine, wir hatten einen, der hatte eine Mütze, also als Wintersportler, klar, eine Mütze, und die war wie ein Basketball. Das war nicht vorteilhaft, aber es war seine Glücksbringermütze, und die hat er über Jahre einfach getragen. Das war seine Wettkampfmütze. Eine andere Kollegin hat einfach immer die gleichen Socken getragen. So, da hat am Morgen schon das Ritual begonnen, bei dem richtigen Frühstück. Immer dasselbe vor dem Wettkampf, die entsprechende Kleidung, die Musik im Bus. Dann das Warmlaufen. Jeder hat vom Wettkampf, ist in sich zurückgekehrt, hat seine eigenen Vorbereitungen getroffen. Der eine hat nochmal gebetet, der andere wirklich Atemübungen gemacht, weil du halt wirklich merkst, vor dem Wettkampf geht die Pumpe. Ganz selbstverständlich. Das gehört dazu. Das muss auch so sein. Der Adrenalin muss fließen. Und so hat wirklich jeder sein eigenes Ritual. Wir haben meist aber auch gemeinsam in der Gruppe nochmal uns aufgewärmt, eben Muskulaturen gelockert und gedehnt.
Das ist ja das. Dann kam es drauf an, on point. Das Adrenalin ist da, aber Adrenalin beispielsweise sorgt dafür, dass du nicht mehr klar denkst, sondern aus dieser Anspannung heraus auch reagierst, den Instinkt aktivierst. Und durch solche Techniken wie Atmung, Nervensystemarbeit, ja, kommst du in ein bewusstes, klares Denken. Und das ist ja das Spannende, dadurch, dass ihr das trainiert habt, immer und immer wieder, konntest du das in der Situation abrufen. Und wenn wir da den Übertrag schaffen in die heutige Zeit, ja, der gestresste Manager oder die Mama, die mit den zwei Kids zu Hause ist, die merkt, mir wächst alles über den Kopf. Da ist das wichtig. Das sind die Wettkämpfe unserer heutigen Zeit, dass wir merken, okay, da ist nicht aus dem Instinkt oder Affekt zu handeln, die Kinder anzuschreien, sondern wirklich zu merken, okay, Mama braucht 2 Minuten, kann die jetzt nicht alleine lassen, ich gebe ihnen jetzt ein Buch, die können sie mal angucken, ein bisschen spielen, und die 2 Minuten gehe ich in mich, mache meine Atemtechnik, setze mir kurz die Kopfhörer auf und höre meine Frequenzen, und danach bin ich in einem anderen State. Ja, von meinem Nervensystem, von meinen Gehirnwellen, weil das sind ja dann alles die Regulatoren, die dann wirken. Und das können wir in jeden Lebensbereich übertragen, ja, weil die Wettkämpfe sind unser Alltag, sind die Meetings mit dem Vorgesetzten, sind die Gespräche mit dem Partner, mit der Partnerin. Und wenn wir das so sehen, dann ist das alltägliche Leben unsere Trainingseinheit, die wir bewusst oder unbewusst nutzen. Und wenn wir das erkennen, ja, dann können wir auch in größere, schwierigere Entscheidungen reingehen und merken, okay, die fordern mich heraus, aber die machen mich nicht platt. Und ich glaube, dafür ist von klein auf es extrem wichtig, in Wettkampfsituationen hineinzukommen, dass wir das in einem gesunden Maße trainieren. Dass wir erkennen, ich darf mich herausfordern, ja, weil das bedeutet, du kommst aus einer Komfortzone heraus und erreichst nächstes Level. Und wird das eben nicht gemacht, schon bei den Kindern, dann wird natürlich genau das Gegenteil. Dieser State von alles ist angenehm, alles ist ohne Herausforderung. Ja, und das sorgt dafür, es gibt ja einen schönen Satz, wie ist der denn? Das Leben, weißt du, was ich meine? Da gibt's ja so ein Dings. Du hast Herausforderungen im Leben und dadurch merkst du, dass alles irgendwie, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber ich glaube, so vom Kontext, wenn du diese Herausforderung im Leben annimmst, dann wirst du auch merken, dass das Leben sich bei dir auch so zeigt, dass du die schönen Dinge des Lebens wahrnimmst. Und wenn du halt immer nur den leichten Weg suchst und immer den Komfort suchst, ja, dann merkst du gar nicht, was alles dir durch die Lappen geht. Wo würdest du da ansetzen? Du hast alle Möglichkeiten. alle Möglichkeiten der Welt stehen dir zur Verfügung. Was würdest du ändern?
In solchen Situationen mehr bei mir zu bleiben, meinst du, oder?
Ja, und denk nochmal größer über dich hinaus. Was würdest du gerne in der Welt etablieren, von den Kindern angefangen bis zu den Erwachsenen, wenn alles möglich wäre für dich?
Also ich glaube, wie du beschrieben hast, diese Wettkampfsituation oder gestressige Situation, die wird es immer wieder geben. Da können wir nicht drumherum, das können wir nicht ausmerzen, aber wir können lernen, damit anders umzugehen. Wir können lernen, einen neuen Blickwinkel darauf zu bekommen und nicht alles verteufeln und nicht sagen, es gibt nur schwarz oder weiß und alles, was mich stresst oder was mich herausfordert, ist negativ. Nee, ganz im Gegenteil, denn wir haben ja auch gelernt, wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Wir haben gelernt, dass stressige Zeiten meist unseren Wachstum fördern. Das, was wir jetzt an vielleicht schwierigen und herausfordernden Situationen erleben, wenn wir das hinter uns gebracht haben, erstens kommt Wachstum und zweitens kommt dann eine Phase, in der es viel besser wird, indem wir das in gleichen Teilen, wie wir es jetzt negativ erlebt haben, positiv zu uns zurückkommt. Und deswegen ist es gehört zum Leben dazu. Wir leben in der Dualität. Es gibt solche wie solche Phasen und der Blick darauf ist entscheidend, das als etwas Positives anzubetrachten, anzuschauen und dann auf das, die schönen Zeiten sich zu freuen, die danach kommen.
Ist konkret, dass wirklich solche Situationen spielerisch geübt werden. Ja, das ist jetzt auch, was Schule, sportliche Wettkämpfe und Herausforderungen viel mehr noch einbaut. Und das ist ja gerade das. Sport, Bewegung, Kunst, Musik, das sind oftmals die Felder, wo wir wirklich eine gewisse Lebensenergie auch spüren bei den Kindern, dass das gefördert wird. Das ist so ein Thema, wo ich merke, dass das ist ganz wichtig, dass wir den Kindern dort Zugänge dazu geben, um sich dort zu entwickeln und entfalten. Und da ist natürlich ein gewisser Wettkampf förderlich. Ja? Nicht, wie du sagst, dass einer der schlechteste ist, sondern vielmehr, dass wir mehrere Gewinner haben, ja, die sich dadurch gegenseitig angespornt haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir mal schauen, vielleicht steckt da auch eine höhere Agenda dahinter, weil was wird durch die Wegnahme von Wettkampf und Co., alle sind gleich, gefördert? Es wird gefördert, dass die gesunde, maskuline, umsetzende Energie immer weiter herabgewürdigt wird und dass ein gewisser Rollentausch auch stattfindet. Ja, die Jungs, die sich so ein bisschen die Hörner abschlagen durch den Wettkampf, die werden jetzt in die Situation gebracht, das darfst du nicht mehr, das ist nicht erlaubt. Aber wohin mit der Energie? Das heißt, es wird sich andere Wege gesucht. Und gleichzeitig wird in der Gesellschaft, im Erwachsenen-Dasein, immer mehr Wettkampf beziehungsweise Status auch gefordert. Ja, das heißt, das, was den Kindern abtrainiert wird, wird eigentlich verlangt. Und da wirklich zu schauen, okay, wie können wir das in auch natürliche Bahnen bringen? Natürlich brauchen die Jungs, gerade wo das Testosteron gerade in der Pubertät sprießt, Möglichkeit, sich körperlich auch auszupowern, diese Energie fließen zu lassen, auch in das Messen miteinander zu gehen. Aber gleichzeitig auch die gesunde weibliche Energie zu nutzen, die Intuition, die Kreativität, ja, auch dahin zu gehen und zu sagen, okay, wie können wir das fördern? Und das sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs. Und das ist eben das Spannende in der Zeitqualität jetzt. Wir erkennen diese Muster und wir können schauen, wie können wir das fördern. Und es beginnt natürlich mit unseren Kindern. Weil die Kinder, die werden mit einem ganz anderen Bewusstsein aufwachsen, wenn wir schauen, da können wir ansetzen. Aber ja, wer hat letztendlich die Verantwortung über die Kinder? Das sind die Erwachsenen. Ja, und die Erwachsenen genau in die Felder zu bringen und ihr inneres Kind, diese Muster zu erlösen, die noch da im Weg stehen und ja, mehr oder weniger dafür sorgen, dass das Kind die gleichen Erfahrungen durchlebt, unbewusst wie sie, gehört es eben auch dran, dass wir Techniken nutzen können, die du beschrieben hast. Frequenzarbeit, Meditation, Breathwork, um wirklich da zu schauen, okay, was steckt denn da noch in dir, was vielleicht erlöst, erfahren werden will. Und wenn du mal da reingehst, dass wir die Brücke schlagen aus deiner sportlichen Leistung, wie hat sich so das Spirituelle, das Energetische auch entwickelt? Wie kamst du dazu und wie lebst du das in der jetzigen Zeit?
Und in meiner sportlichen Karriere war es so, dass das ein sehr wichtiges Thema war. Nicht die Spiritualität, sondern im ersten Sinne, im ersten Step, das Körperliche. Als Leistungssportler durfte ich natürlich nicht alle Medikamente, Substanzen zu mir nehmen, weil natürlich viel auf der Dopingliste steht. Und so war meine erste Berührung mit der Homöopathie und mit Reiki. Das war so mein erster Einstieg in die alternative Medizin. Da bin ich dann nach und nach reingewachsen mit dem Heilpraktiker, und dann eben mit Reiki über die Energie, die fließt, die Energie, die blockiert ist im Körper. Und dann hat sich das irgendwann immer weiterentwickelt, weil, das kennen wir alle als Sportler, es gibt super gute Wettkämpfe, in denen läuft alles, du bist erfolgreich und dann ist das Leben einfach wundervoll. Und dann gibt es aber auch Tage, an denen läuft einfach nichts. Im Zweifelsfall war der Techniker bei uns schuld, wenn die Ski verwachst waren.
Ja.
Aber nein, Mann läuft, nicht Ski läuft, heißt das bei uns. Also klar, und dann ist die Welt ganz furchtbar und alles ist schlecht. Und ich habe auch da viele Einheiten oder Phasen nach dem Wettkampf einfach nur heulend da gesessen und gedacht, dass die Welt ist vorbei, es geht einfach nicht mehr. Ich habe verloren, ich war schlecht und alles schien vorbei zu sein. Und dann geht es natürlich auch darum, nein, der andere war einfach heute besser. So, erstens analysieren, woran hat es gelegen, was kann ich ändern, was kann ich beim nächsten Mal besser machen und vor allen Dingen, wie kann ich auch mental daran arbeiten, mit der schlechten Erfahrung beim nächsten Mal nicht wieder in den Start zu gehen, sondern mich so weit neu aufzustellen, dass ich wieder fokussiert bin, dass ich wieder bei mir bin und meine wirkliche Leistung abrufen kann. Und so bin ich nach und nach dann auch da tiefer eingestiegen und habe ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie viel macht mein mentaler State aus bei so einem Wettkampf. Am Ende trainieren wir alle dasselbe. Der Plan ist mehr oder minder derselbe. Natürlich bringen wir alle andere körperliche Voraussetzungen mit. Aber das Mentale ist so entscheidend, dass es über Sieg oder Niederlage manchmal wirklich entscheidet. Und da bin ich immer mehr mit Bewusstsein reingegangen und habe immer mehr ein Gefühl dafür entwickelt, welche Möglichkeiten gibt es noch, wie wir gerade gesagt haben, vor dem Wettkampf mich bestmöglich aufzustellen und eben bei einer Niederlage am Ende nicht wie wirklich ein Verlierer vom Platz zu gehen, sondern mit Erfahrung, mit gesammelter Erfahrung, gelebter Erfahrung vom Platz zu gehen und die dann wieder zu integrieren. Und so kamen nach und nach Bausteine hinzu, die ich jetzt, wie du es auch gesagt hast, an mein Kind weitergeben kann. Der erlebt, es gibt Tage, es gibt schlechte Tage. Wie gehe ich damit um? Wie geht Mama damit? Was bedeutet Niederlage? Aus welcher Perspektive betrachte ich das? Und mein Sohn ist eben auch sehr sportlich und ich sehe, wie viel Freude ihm das bereitet, wenn er sich entwickelt, wenn es weiter vorangeht. Also wenn er, sagen wir mal, einen Sieg eingefahren hat, aber auch nach Hause kommt und sagt: Ey, scheiße, Mama, da war heute einer besser als ich. Das gibt's doch nicht. Ich muss was verändern. Und dann fängt genauso er auch an allen Stellschrauben zu drehen und hat einfach Freude daran, sich weiterzuentwickeln. Und das kann wirklich was Wundervolles sein. Das muss nicht mit enormem Leistungsdruck sein. Da liegt es an mir auch zu sagen, hey Gregor, war einfach nicht dein bester Tag. Deswegen bist du genauso wertvoll wie vorher auch. Ich verurteile dich nicht dafür, dass es heute nicht so gut lief. Lass uns einfach analysieren, wo hat's heute und wie können wir dich wieder aufbauen?
Woran hat das hier gelegen? Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil das Kind wächst jetzt mit einem ganz anderen, dass wir das Wort nicht so oft benutzen, Bewusstsein auf, aber es ist ja so, wie gehe ich auch mit Rückschlägen um? Rückschläge heißen nicht, dass dein Wert weniger ist, sondern zeigen auf, hey, da ist noch ein Potenzial, da kann ich wachsen. Und wenn wir das in einem gesunden Maß in der Bevölkerung sehen, dass sich die Menschen vielleicht sogar gegenseitig dann auch dabei unterstützen und sagen, okay, schau mal, ja, du merkst, du willst in diesem Bereich dich noch weiterentwickeln, ich helfe dir dabei. Und das ist auch das, was mein Zeitalter, ja, Mitgefühl, dass wir merken, hey, ich habe genug und ich kann jetzt noch meinem Nachbarn sozusagen helfen. Ja, die Person, die mir am nächsten steht, okay, da setze ich an, gebe auch was weiter von meiner Erfahrung, von meinem Wissen oder sogar von meiner Materie. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir da natürlich im Kleinen, in der Familie, mit den Kindern ein gutes Beispiel rangehen, aber auch schauen, wie können wir das in die Welt hinausgeben. Und das ist für mich Spiritualität, weil wir damit das Leben in den Menschen entfalten, das Licht, was in jedem Mensch flackert, zum Leuchten bringen. Und da muss es nicht sein, dass wir irgendwelche Rituale machen. Es kann hilfreich sein, dass man sich da mal zurückbesinnt. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Vielmehr so die alltäglichen Situationen, wo es darum geht, seinen Mann oder seine Frau zu stehen, das gut umzusetzen. Und da sind Techniken eben wie Atmung, wie Meditation, auch das Räuchern oder andere Sachen wie Nervensystemarbeit unfassbar wichtig, ergänzend zu der körperlichen Ebene, was Ernährung, was Nährstoffe, was Bewegung angeht. Und dann sehen wir immer, es ist eine Symbiose aus beiden Welten. Das eine kann nicht ohne das andere. Macht man nur das eine, wird man irgendwann an einen Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Und erst wenn das Hand in Hand geht, ja, werden wir merken, oh, da entfaltet sich was. Und da nehme ich mehr vom Leben wahr. Und ich glaube, das ist jetzt in der Zeitqualität das Allerwichtigste. Und wenn du jemanden vor dir hättest, der dich fragt, Verena, ich würde gern mit solchen Themen anfangen, aber ich habe gar keine Ahnung, wo kann ich denn ansetzen? Was würdest du dieser Person sagen?
Ja, für mich ist es immer der erste Step, die Rückverbindung zu sich selbst und mit der Natur. Ich merke das bei mir auch immer, wenn mein Kopf wahnsinnig voll ist, ich das Gefühl habe, mich in den einzelnen Themen zu verlieren und keinen Grund mehr unter dem Boden, unter den Füßen spüre, dann ist der erste Weg für mich raus in die Natur. Optimalerweise barfuß, um mich zu erden, mit Mutter Erde zu connecten, zu verbinden, wirklich in Stille in den Wald zu gehen und sich an einen ruhigen Ort zu setzen, zu stellen und zu lauschen. Es ist vermeintlich erstmal ruhig, und dann hört man aber aus allen Ecken, von allen Seiten die Vögel oder da raschelt was. Vielleicht kann man Wild sehen. Man hat die Chance, das Wild zu beobachten. Ein Hase, ein Vogel, der Wind rauscht durch den Wald und man hört die Blätter rascheln. Das ist einfach großartig. Das bringt einen so sehr zurück zu sich und man wird total demütig, ob dessen, was einem da präsentiert wird und man es so oft einfach gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat, gibt es natürlich auch viele andere Tools, die ich zu Hause oder auch mal, wenn ich auf der Arbeit bin, anwenden kann. Das ist wirklich das Atmen. Am einfachsten ist es wirklich ein Box-Breathing zu machen, also oder im Quadrat zu atmen. 4 ein, 4 halten, 4 Sekunden aus und wieder 4 halten. Das bringt einen bei 3 Runden ganz schnell zu sich selbst. Was wir schon gesagt haben, die ätherischen Öle, die Frequenzmusik oder schütteln. Wir kennen das von den Tieren. Also wenn es wirklich zu stressig wird in der Arbeit, mal eben ins Bad, einmal ausklopfen, ausschütteln und man merkt, wie der Stress abfällt. Das sind so wirklich so simple und für jeden im Alltag umsetzbare Techniken.
Absolut. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, schon so 6, 7 Monate gemeinsam, dass wir eine Morgenroutine machen, jeden Tag. Mhm. Montag bis Freitag, ja, gibt mal eine Woche, wo man vielleicht einen Tag nicht mitmacht, aber so im Schnitt 4, 5 Tage sind das schon. Wir machen immer das Gleiche. Und genau das ist eben dieses Training, dass man merkt, okay, durch Bewegung, kleine Akupressurpunkte drücken, Atemtechnik wie das Box-Breathing und die 30 verbundenen Atemzüge, du kommst in einen anderen Bewusstseinsstate, ja, du kommst in einen anderen Zustand, der dich klarer macht, der dich energisierter macht und der dich gut in den Tag starten lässt. Es nimmt dir keine Zeit weg, es schenkt dir viel mehr Zeit. Ja, die Zeit, die du vielleicht müde am Handy scrollen würdest, diese 15 Minuten investierst du beispielsweise in diese Routine und merkst, wow, jetzt bin ich klarer, jetzt kriege ich mehr umgesetzt. Und das ist genau dieses Wechselspiel, dieses Yin und Yang. Diese 15 Minuten, wo man nach innen geht, helfen dir, wieder klarer in die Umsetzung zu kommen. Und das können wir auf alles übertragen, auf den Sport. Wenn du Sport leistungsfähiger werden willst, geh nach innen. Dass du in diesen Performance-Situationen einen klaren Kopf, aus der Energie handeln kannst. Das kannst du in Beziehungen, wenn es Zeitthemen gibt, auch da bei der Arbeit, wenn du kreativ arbeiten willst, geh zuerst nach innen, bevor du nach außen gehst. Willst du dich selbstständig machen, geh zuerst nach innen, krieg einen Zugang zu deinem Thema und dann pack eine Form drum. Und darum geht es im Leben. Es ist alles ein Wechselspiel der Polaritäten zwischen Yin und Yang und wir sind die verkörperte Form von beidem. Ja, das heißt, jeder Mann trägt die weibliche und die männliche Energie. Jede Frau trägt die weibliche und die männliche Energie. Und wir dürfen sie, ja, zu Kunst werden lassen. Und das heißt, Kunst unser Leben. Wenn du eine Lebensweisheit zum Abschluss teilen würdest, was hat dir das Leben beigebracht, was du hier den Menschen mitgeben möchtest?
Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Das trägt mich wirklich. Ich habe schon viele, viele Phasen durchgemacht. Und auch wenn man in dem Moment nicht erkennt, wofür all der Scheiß gut ist, den man hier gerade durchleben muss, lass ein paar Wochen, lass meinetwegen Monate vergehen, aber es wird zu dir kommen. Du wirst die Erkenntnis haben, warum das alles genau so passieren musste.
Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist.
Ja.
Und das lass nochmal in deinem inneren Ohr klingen, wenn du merkst, hey, irgendeine Erfahrung, irgendeine Message, die durchkommt, für irgendwas ist es gut. Und das ist eine sehr schöne Botschaft zum Abschluss. Liebe Verena, ich danke dir für deine Zeit, für deine Erfahrung, für deine Energie und freue mich auf unsere nächste Session. Wünsche dir und dir auch, lieber Zuhörer, einen schönen Resttag. Bis bald, bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, ciao.